Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 17. Mai und es geht weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute reinhört und mit uns weiterlest. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben und ich gebe die einzelnen Stellen direkt vor den Abschnitten an. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus dem ersten Buch Samuel, die Kapitel 20 und 21. Jonathan hilft David. David floh aus Najot in Rama und traf sich mit Jonathan. »Was habe ich getan?« rief er. »Was habe ich verbrochen? Womit habe ich deinen Vater beleidigt, dass er versucht, mich zu töten?« »Das ist nicht wahr«, protestierte Jonathan. »Du wirst nicht sterben. Er erzählt mir immer alles, was er vorhat, Wichtiges und Unwichtiges. Ich weiß, dass er mir so etwas nicht verschweigen würde. Es ist einfach nicht wahr.« Da schwor David vor Jonathan einen Eid und sagte, »Dein Vater weiß genau um unsere Freundschaft. Deshalb hat er sich gesagt, Jonathan darf nichts davon erfahren, sonst macht ihn das traurig. Aber ich schwöre dir, ich bin nur einen einzigen Schritt vom Tod entfernt. Ich schwöre es, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst.« »Sag mir, was ich für dich tun soll«, rief Jonathan. David antwortete, »Morgen ist Neumondstag. Da sollte ich eigentlich am königlichen Festessen teilnehmen, doch morgen werde ich mich bis zum Abend des dritten Tages auf dem Feld verstecken. Wenn dein Vater fragt, wo ich bin, dann sag zu ihm, David hat mich um Erlaubnis gebeten, heim nach Bethlehem zu gehen, um dort mit seiner Familie das jährliche Opfer darzubringen. Wenn er sagt, es ist gut, dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Wenn er jedoch zornig wird, dann wirst du wissen, dass er mich umbringen will. Ich bitte dich, tu mir diesen Gefallen. Denk doch an den Freundschaftsbund, den du mit mir vor dem Herrn geschlossen hast. Doch wenn ich an deinem Vater schuldig geworden bin, dann töte du mich, aber bitte verrate mich nicht an ihn.« »Niemals«, rief Jonathan. »Du weißt, wenn ich merken würde, dass mein Vater dich umbringen will, würde ich es dir sofort sagen.« Dann fragte David, »Wie kann ich erfahren, ob dein Vater zornig geworden ist?« »Komm mit mir aufs Feld hinaus«, antwortete Jonathan. Und sie gingen zusammen hinaus. Dann sagte Jonathan zu David, »Ich verspreche beim Herrn, dem Gott Israels, dass ich morgen oder übermorgen um diese Zeit mit meinem Vater sprechen werde, um herauszufinden, was er über dich denkt. Wenn er wohlwollend über dich spricht und ich es dich nicht wissen lasse, dann soll der Herr mich dafür bestrafen. Wenn er jedoch zornig ist und dich tot sehen will, dann will ich dich warnen, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und begegne mir, solange ich lebe, mit der treuen Liebe des Herrn, damit ich nicht sterbe. Und halte auch meiner Familie diese Treue, selbst wenn der Herr alle deine Feinde vernichtet.« So schloss Jonathan einen Bund mit David und sagte, »Der Herr soll alle deine Feinde vernichten.« Und Jonathan ließ auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Danach sagte Jonathan, »Morgen ist Neumondstag. Man wird dich vermissen, wenn dein Platz am Tisch leer bleibt. Geh übermorgen an den Ort, an dem du dich schon einmal versteckt hast, und warte dort beim Steinhaufen. Ich werde 3 Pfeile in diese Richtung schießen, als übte ich ein bestimmtes Ziel zu treffen. Dann werde ich einen Jungen schicken, der die Pfeile holen soll. Wenn du mich zu ihm sagen hörst, sie sind auf dieser Seite, dann wirst du wissen, so wahr der Herr lebt, dass alles in Ordnung ist und es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Wenn ich jedoch zu dem Jungen sage, geh noch weiter, die Pfeile sind noch ein Stückchen weiter vorn, dann bedeutet das, dass du fliehen musst, denn der Herr schickt dich fort. Und nun lass uns das halten, was wir uns gegenseitig versprochen haben. Der Herr ist unser Zeuge.« Also verbarg David sich auf dem Feld. Am Neumondstag setzte sich der König zum Festmahl an die Tafel. Er setzte sich auf seinen üblichen Platz an der Wand. Abner saß neben ihm und Jonathan ihm gegenüber. Doch Davids Platz blieb leer. An diesem Tag sagte Saul nichts dazu, denn er dachte, irgendetwas ist geschehen und David kann den Reinheitsgesetzen nicht genügen. Das ist sicher der Grund dafür, dass er nicht hier ist. Doch als Davids Platz auch am nächsten Tag leer blieb, fragte Saul seinen Sohn Jonathan, Warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute beim Essen erschienen? Jonathan antwortete, David hat mich gebeten, ihn nach Bethlehem gehen zu lassen. Er sagte, lass mich doch gehen, denn wir feiern das Opferfest unserer Familie in der Stadt und mein Bruder verlangt, dass ich kommen soll. Wenn du mir Gutes tun willst, dann lass mich gehen, damit ich meine Brüder sehen kann. Deshalb ist er nicht an der Tafel des Königs erschienen. Saul packte der Zorn über Jonathan. Du Sohn einer verdorbenen Mutter, verfluchte er ihn. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du zu dem Sohn Isais hältst, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Solange dieser Sohn Isais am Leben ist, wirst du nicht König sein. Geh jetzt und lass ihn herschaffen, denn er muss sterben. Aber was hat er getan, wollte Jonathan von seinem Vater wissen. Warum soll er getötet werden? Da schleuderte Saul seinen Speer nach Jonathan, um ihn damit zu durchbohren. Nun erkannte Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. Zornig stand Jonathan vom Tisch auf und aß den ganzen Tag nichts mehr, denn das schändliche Verhalten seines Vaters gegenüber David traf ihn sehr. Am nächsten Morgen ging Jonathan wie vereinbart aufs Feld hinaus und nahm einen Jungen mit. Lauf, forderte er den Jungen auf, damit du die Pfeile findest, die ich abschieße. Der Junge lief los und Jonathan schoss einen Pfeil über ihn hinweg. Als der Junge die Stelle schon fast erreicht hatte, wo der Pfeil lag, den Jonathan abgeschossen hatte, rief Jonathan, »Der Pfeil liegt noch ein Stückchen weiter vor dir. Schnell, schnell, halte dich nicht auf!« Der Junge sammelte rasch den Pfeil ein und lief zu seinem Herrn zurück. Er verstand natürlich nicht, was Jonathan meinte. Nur Jonathan und David wussten es. Dann gab Jonathan seinen Bogen und die Pfeile dem Jungen und befahl ihm, sie in die Stadt zurückzubringen. Sobald der Junge fort war, kam David aus seinem Versteck bei dem Steinhaufen hervor. Er fiel vor Jonathan nieder und verneigte sich dreimal. Dann küssten sie sich zum Abschied und beide weinten, besonders David. Schließlich sagte Jonathan zu David, »Geh in Frieden, denn wir haben einen Bund im Namen des Herrn geschlossen. Dafür wird der Herr zwischen uns und unseren Kindern für immer Zeuge sein.« Dann machte sich David auf den Weg und Jonathan kehrte in die Stadt zurück. David flieht vor Saul. David ging zum Priester Ahimelech in die Stadt Nob. Als Ahimelech ihn sah, war er erschrocken. »Warum bist du allein?«, fragte er. »Warum ist niemand bei dir?« »Der König hat mir einen Auftrag gegeben«, antwortete David. »Ich darf niemandem etwas darüber erzählen. Meine Männer haben Befehl, sich mir erst später anzuschließen.« »Was hast du zu essen hier? Gib mir 5 Brote oder was du sonst gerade da hast.« »Wir haben kein gewöhnliches Brot da«, entgegnete der Priester, »sondern nur das heilige Brot. Ich darf es dir nur geben, wenn sich deine Männer in letzter Zeit von Frauen ferngehalten haben.« »Meine Männer konnten schon seit Tagen nicht mehr mit Frauen zusammen sein«, erwiderte David. »Als wir loszogen, waren sie rein, obwohl es nur ein gewöhnliches Vorhaben war. Wie viel mehr werden sie heute rein sein?« Weil kein anderes Brot zur Verfügung stand, gab der Priester ihm das heilige Brot. Diese Schaubrote, die dem Herrn im Heiligtum geweiht wurden, waren gerade an diesem Tag durch frisches Brot ersetzt worden. Nun hielt sich an diesem Tag auch der Edomiter Doeg, der Aufseher über alle Hirten Sauls, im Heiligtum des Herrn auf. David fragte Ahimelech, »Hast du vielleicht einen Speer oder ein Schwert?« Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich nicht einmal Zeit hatte, eine Waffe mitzunehmen. »Ich habe nur das Schwert des Philisters Goliath, den du im Tal der Eichen getötet hast«, antwortete der Priester. »Es liegt in einen Mantel gewickelt hinter dem Priesterschurz. Nimm es, wenn du willst, denn etwas anderes gibt es hier nicht.« »Ein besseres Schwert gibt es nicht«, sagte David, »gib es mir.« So floh David weiter vor Saul und ging zu König Achisch von Gat. Doch dessen Diener sagten zu Achisch, »Ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, zu dessen Ehre das Volk getanzt und gesungen hat? Saul hat Tausende getötet, aber David 10.000?« David hörte diese Worte und fürchtete sich vor der Reaktion König Achischs von Gat. Deshalb gab er vor, wahnsinnig zu sein, kritzelte an die Türen und sabberte in seinen Bart. Schließlich sagte König Achisch zu seinen Männern, »Musstet ihr einen Verrückten zu mir bringen? Haben wir nicht schon genug davon hier? Meint ihr, ihr musstet auch diesen noch zu mir bringen, damit er hier bei mir tobt? Warum sollte so jemand mein Gast sein dürfen?« Lukas 20, Verse 1 bis 26. Die Frage nach der Vollmacht von Jesus. Eines Tages, als Jesus gerade im Tempel die Botschaft Gottes verkündete, traten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die übrigen führenden Männer des Volkes auf ihn zu und fragten: In wessen Vollmacht hast du die Händler aus dem Tempel vertrieben? Wer hat dir diese Vollmacht erteilt? Lasst mich euch zuerst eine Frage stellen, antwortete er. War die Taufe des Johannes eine Handlung im Auftrag Gottes oder war es nur die Tat eines Menschen? Sie besprachen eine Weile, was sie antworten sollten. Wenn wir sagen, dass es eine Handlung im Auftrag Gottes war, wird er fragen, warum wir ihm dann nicht geglaubt haben. Sagen wir jedoch, dass sie nur die Tat eines Menschen war, wird das Volk uns steinigen, denn die Leute sind überzeugt, dass er ein Prophet war. Schließlich antworteten sie: Wir wissen es nicht. Da entgegnete Jesus: Dann beantwortete ich eure Frage auch nicht. Das Gleichnis von den bösen Bauern. Danach erzählte Jesus dem Volk folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzte einen Weinberg, verpachtete ihn an einige Bauern und zog für mehrere Jahre in ein anderes Land. Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Diener, um seinen Anteil an der Ernte einzufordern. Doch die Bauern überfielen den Diener, prügelten ihn und schickten ihn mit leeren Händen zurück. Darauf sandte der Besitzer einen anderen Diener, doch dem erging es genauso. Er wurde geschlagen, verspottet und musste mit leeren Händen wieder umkehren. Ein dritter Mann wurde geschickt und wieder geschah das Gleiche, auch er wurde verwundet und fortgejagt. Was mache ich jetzt? Überlegte der Besitzer. Ich weiß, ich werde meinen geliebten Sohn schicken, vor ihm werden sie Respekt haben. Doch als die Bauern seinen Sohn sahen, sagten sie sich: Da kommt der Erbe dieses Weinguts, lasst uns ihn umbringen, dann gehört alles uns. Und sie warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und töteten ihn. Was glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs mit diesen Bauern machen? Fragte Jesus. Ich sage euch, er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an andere verpachten. Seine Zuhörer erwiderten entsetzt: Das soll niemals geschehen. Jesus sah sie an und sagte: Was hat dann die Schriftstelle zu bedeuten? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer über diesen Stein stolpert, wird daran zerbrechen, und auf wen er fällt, den wird er zerschmettern. Als die Schriftgelehrten und obersten Priester dies hörten, hätten sie Jesus am liebsten sofort verhaftet. Sie merkten, dass mit den Bauern in dieser Geschichte sie gemeint waren. Doch sie fürchteten sich vor der Reaktion des Volkes, wenn sie ihn gefangen nehmen ließen. Steuern für den Kaiser. Deshalb suchten sie nach einer günstigen Gelegenheit und beauftragten Männer, die sich als ehrliche Zuhörer ausgaben, um Jesus auszuhorchen. Sie brauchten einen Vorwand, unter dem sie Jesus durch den römischen Statthalter verhaften lassen konnten. Sie sprachen zu Jesus: Meister, wir wissen, dass das, was du sagst und lehrst, richtig ist und du dich nicht von der Meinung anderer beeinflussen lässt. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Sage uns nun, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute aber ihre List und sagte: Zeigt mir eine römische Münze. Wessen Bild und Titel ist darauf eingeprägt? Sie antworteten: Bild und Titel des Kaisers. Da sagte er: Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. So gelang es ihnen nicht, Jesus vor dem Volk eine Falle zu stellen. Stattdessen waren sie erstaunt über seine Antwort und schwiegen. Die Psalmen 113 und 114. Psalm 113. Halleluja! Lobt ihn, ihr Diener des Herrn, lobt den Namen des Herrn. Gelobt sei der Name des Herrn in alle Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn gelobt. Denn der Herr steht hoch über den Völkern, sein Ruhm reicht höher als der Himmel. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront in der Höhe, der in die Tiefe hinabschaut auf den Himmel und auf die Erde. Er holt die Armen aus dem Staub heraus und die Hilflosen aus dem Schmutz. Er gibt ihnen einen Platz neben Fürsten, ja, neben den Fürsten seines Volkes. Der unfruchtbaren Frau schenkt er Kinder, damit sie eine glückliche Mutter wird. Halleluja! Psalm 114. Als Israel aus Ägypten auszog, als die Nachkommen Jakobs das Volk verließen, dessen Sprache sie nicht verstanden, da wurde Juda zu Gottes Heiligtum und Israel zu seinem Herrschaftsbereich. Das Rote Meer sah sie kommen und floh, und der Jordan zog sich zurück. Die Berge sprangen wie Widder, die Hügel wie Lämmer. Warum hast du, Rotes Meer, ihnen den Weg freigemacht? Was ist mit dir, Jordan, dass du dich zurückzogst? Warum seid ihr Berge wie Widder gesprungen und ihr Hügel wie Lämmer? Erbebe, Erde, vor dem Herrn, vor dem Gott Israels. Er verwandelte den Felsen in einen Wasserteich, den harten Stein in eine Wasserquelle. Sprüche 15, die Verse 15 bis 17. Für die Elenden bringt jeder Tag Sorgen, aber für ein fröhliches Herz ist jeder neue Tag ein Fest. Es ist besser, wenig zu haben und den Herrn zu achten, als einen Schatz zu besitzen und voller Sorge zu sein. Lieber einen Teller Suppe mit einem geliebten Menschen, als ein schönes Stück Fleisch mit einem Menschen, den du hast. Das war die Bibellese für heute. Ich möchte euch heute noch den Wochenspruch für die kommende Woche mitgeben. Der steht in Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.